Darum geht es auch im ersten Johannesbrief, dass Kinder Gottes nicht verzagen und auch nicht versagen. Denn der erste Johannesbrief ist ja ein Brief, der die Gemeinschaft der Gläubigen beschreibt, die abhängig ist von der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hat Ausfluss unter die Gläubigen. Natürlich werden hier solche angesprochen, die Jesus aufgenommen haben, die ihn kennen und die vom Heiligen Geist beseelt sind. Aber auch die brauchen Ansprache, sie brauchen Bestätigung, sie brauchen Ermutigung und sie brauchen immer wieder den Aufblick zu dem lebendigen Gott, damit man nicht verzagt in dieser Welt an dem, was um uns herum alles so passiert, auch nicht an den Unzulänglichkeiten des Mitbruders, der Mitschwester, denn wir tragen ja alle noch einen unzulänglichen Leib mit uns herum. Und da kommt ja so manches rüber, was uns dann schwer erscheint und vielleicht sogar am Glauben ein wenig verzagt werden lässt. Wie kann denn das sein, dass der Bruder, der doch gläubig ist, so und so handelt? Ja, solche inneren Fragen kommen ja manchmal auf. Oder diese Schwester, ist der vielleicht gar nicht gläubig? Oder wie kann das sein, dass ich so entgleise im Verhältnis zu dem Nächsten? Auch das kann ja passieren. Und solche Fragen sollen aufgefangen werden mit dem Blick auf Jesus Christus, unseren Erlöser. Er hat alles im Griff und er hat alles gut gemacht. Und wir haben ja gelesen, dass Johannes sagt, ich halte euch nicht eine Predigt, was ich meine über Gott. Da können viele Predigten gehalten werden. Sondern ich sage euch einfach, was ich gesehen, gehört und erlebt habe. Ich rede aus der Realität der Beziehung zu meinem Erlöser. Und das macht uns Mut. Wir wollen ja nicht referieren über Gott. Das können wir sowieso nie recht ausdrücken, was Gott ist, sondern wir wollen Zeugen sein. Und ich bin so froh, dass Kinder Gottes auch nur Zeugen sein brauchen. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein, mehr nicht. Und Zeugen sind solche, die was erlebt haben, die etwas gespürt haben, die etwas gesehen haben, die wissen, wovon sie reden. Das sind Zeugen. Mehr brauchen wir nicht sein. Wir brauchen sonst keine besonderen Studien zu haben, Universitätsabschlüsse, um echte Nachfolger Jesu zu sein. Nein, Jesus Christus bekennen ist einfach das Zeugnis. Und dann hat uns Johannes mitgeteilt, denkt daran, dass ihr immer wieder Reinigung braucht. Tut nicht so, als ob ihr alles richtig macht. Sagt nicht, ihr habt nicht gesündigt. Oh, das ist gefährlich. Sondern gebt zu, dass ihr so von mancherlei Unvollkommenheit noch behaftet seid und dass ihr Grund habt, immer wieder ins Gebet zu gehen und sagen, Herr Jesus, vergib mir. Das wird uns auch mitgeteilt, damit nämlich die Verbindung zu unserem Heiland ungebrochen bleibt und die Freude, die aus der Ewigkeit in unser Herz strömt, immer präsent ist. Und wächst so, wie es der Apostel Paulus im Philipperbrief auch sagte, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und ich sage das nochmal, hat er gleich angefügt, freut euch. Ja, und wir merken, dass es viele Dinge geben kann, auch in unserem Alltagsleben, die uns die Freude stehlen wollen. Und dann sind wir so traurig, so depressiv und vieles andere mehr. Das ist nicht nötig, absolut nicht nötig, wenn die Verbindung zu unserem Heiland immer wieder überprüft und aufgerichtet wird, dann können wir dankbar sein, wie wir es eben gerade in der Gebetsversammlung uns auch sagten, für alles danken. Und nun lese ich die ersten beiden Verse vom zweiten Kapitel unter der Überschrift Die Bewahrung der Gemeinschaft Gottes. Sie muss bewahrt werden. Und hier schreibt der Apostel, meine Kindlein, das schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist. Und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also hier wird auch der Missionsauftrag mit angesprochen, So wie es ja im Timotheusbrief auch heißt, Paulus sagt, betet für alle Menschen. Denn Jesus ist für alle gestorben. Egal wie sie heißen, egal was sie tun, jeder darf zu ihm kommen. Und vielleicht manche sogar noch die Schächers Gnade erreichen. Das wünschen wir den Menschen. Wir wünschen ihnen ja nicht die Verdammnis. Wir wünschen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und einfach mal umkehren. Aber es ist auch nötig, dass Gemeinde Jesu, Kinder Gottes, das Zeugnis der Gnade Gottes in Jesus widerspiegeln. Dass andere erkennen, ich sage es mal mit meinen Worten, die sind nicht unterzukriegen. Das müssen die sehen. Die sind nicht unterzukriegen. Ich denke da immer noch an den Ausspruch unserer Hauswartsfrau, die ich dann auch später beerdigen durfte, die dann einfach sagte, bei euch ist es immer alles anders. Und wenn noch so Schwierigkeiten sind, die sind nicht unterzukriegen. Hat mich gefreut, dass sie da was mitbekommen hat. Also Bewahrung der Gemeinschaft Gottes. Die Gemeinschaft mit Gott, aber auch die Gemeinschaft untereinander der Kinder Gottes muss gepflegt werden. Beobachtet und gepflegt werden, damit sie lebendig und sauber bleibt. Lebendig und rein bleibt. Denn lange Pausen in einer Beziehung belasten das Bewusstsein und die Gewissheit, ob man überhaupt noch zueinander gehört. Wenn jemand lange nicht gebetet hat oder in der Bibel gelesen hat, dann scheint ihm Gott so weit und entfernt zu sein. Und dann kommt die Frage auf, habe ich überhaupt noch eine Beziehung? Oder hatte ich überhaupt eine Beziehung zu Gott? Das ist das Resultat dann. Und damit das nicht aufkommt, muss diese Beziehung, die geistliche, immer gepflegt werden. Die Gewissheit, zu Gott zu gehören und zu denen, die auch Jesus in ihrem Herzen aufgenommen haben, soll uns stärken mitten im Kampfe gegen das Böse in dieser Welt. Wir müssten rein theoretisch die Welt räumen, weil wir nicht hier hineingehören. Aber der Herr will, dass wir in der Welt bleiben, damit dieses Zeugnis der Gnade, der Einladung Gottes spürbar in unserer Umgebung wird. Und darum, weil es so wichtig ist, das zu pflegen, sagt der Herr über diese Pflege, dass sie täglich stattfinden muss. Sei es darin, im erneuten Wegräumen der sich neu angesammelten Sünde, des Fehlverhaltens nicht anstehen lassen, die Sonne nicht untergehen lassen über erkannte Fehler, sondern immer abends gleich sagen, Herr, das war nicht richtig, das war nicht richtig, vergib mir. Täglich das tun oder sei es täglich nötig, die Bestätigung, ich bin ein Kind Gottes, zu suchen und zu empfangen. Einige Bibelstellen, Jesus sprach ja von der Nachfolge, wenn man ihm folgen will, Lukas 9, Vers 23. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Hier steht das auch mit dem täglich. Täglich, jeden Tag, ganz bewusst, Selbstverleugnung, Kreuz auf mich nehmen, mein Leben in Gottes Hand lassen, täglich. Oder denken wir an die erste Gemeinde nach Pfingsten, wo es ja heißt, sie waren ja täglich beieinander. Täglich beieinander. Sie haben diese Beziehung zueinander festgehalten und festgemacht, ja? Oder der Apostel Paulus sagt, dass er auch erwartet, dass Jesus täglich ihn befreit von den Lasten. Zum Beispiel im 2. Korinther 1, Vers 10, wo er zuvor sagt, wir hatten Bangigkeit, ob nicht unser Leben hier auf der Erde zu Ende geht. Aber der Herr hat uns erlöst von den Schwierigkeiten und wir glauben, dass er uns auch täglich weiterhin erlösen wird. Täglich erlösen, ja, von solchem Tode. und schon vorgeschattet, wenn wir den Psalm 25, das sind ja alles nur kleine Beispiele, es gibt ja viele Stellen, die das bezeugen, lesen, wo David ausspricht, ich habe Verlangen nach dir, mein Gott, ich hoffe allein auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden, dass sich meine Feinde nicht freuen über mich, denn keiner wird zu Schanden, der dein harrt, aber zu Schanden müssen werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Und dann kommt das, täglich harre ich dein. Täglich erwarte ich das, was ich hier gebetet habe. Du bist ja mein Gott. Ich harre täglich dein. Und so beten wir ja auch und denken zumindest im Gebet an das Gebet des Herrn, wo es ja heißt, unser täglich Brot, das gib uns heute, ja. Das tägliche, die tägliche Speise, ich brauche jeden Tag die geistliche Zufuhr. Ohne die bin ich unsicher im Alltag. Dann verlasse ich mich auf diesen Menschen, auf mich selbst möglicherweise auch noch, ja, kann ja auch passieren. Nicht? Und dann bin ich nachher sowieso verlassen, wenn ich das tue. Täglich brauche ich diese Zufuhr. Und dann sagt der Apostel Johannes Folgendes. Es hat ja alles eine wunderbare geistliche Tiefe. Wie spricht er uns an? Meine Kindlein. Er hätte ja auch sagen können, ihr erwachsenen Gläubigen. Ja, wenn wir noch ganz jung wären, vielleicht 10 Jahre, hätte er sagen können, meine Kindlein, Kinderstunde. Ja, da kann man das sagen. Nein, es hat eine andere Bedeutung. Meine Kindlein. Wir denken sofort auch an das, was der Herr Jesus sagte, Matthäus 18, Vers 3. Wenn wir nicht wie die Kinder werden, dann können wir nicht ins Himmelreich kommen. Das heißt, ihr müsst Kinder sein wollen. Johannes spricht also diese Gemeindeglieder mit diesem Wort an. Kinder, ihr müsst Kinder sein. Warum Kindlein? Um deutlich zu machen, dass in Jesus Christus etwas ganz Neues begonnen hat. Da gab es nicht von Anfang an gleich einen Erwachsenheitszustand, sondern was ganz Neues. So wie Babys neu sind, Kinder ganz neu sind. Das soll hiermit deutlich werden. Kindlein. Durch den Glauben an Jesus Christus ist nicht das alte Leben in einer verbesserten Form festgesetzt worden, sondern es ist in der Wiedergeburt etwas ganz Neues entstanden. Kindlein, Kinder, ja? Auferstehung von den Toten Jesu und die Himmelfahrt, die Ausgießung des Heiligen Geistes hat uns zu Kindlein gemacht, zu Kindern. Ein Neustart eines neuen Lebens, was wir zuvor überhaupt nicht kannten und nicht hatten. Somit hat jeder Gläubige mit Jesus Christus einen totalen, und ich weiß, was ich sage, einen totalen Neuanfang des Lebens erfahren. Wir sind nicht weitergegangen auf dem alten Weg nur mit besseren Voraussetzungen oder besseren Wünschen, sondern es hat ein total neuer Weg begonnen, der den alten Weg so überschattet hat, dass der alte Weg nicht mehr interessant war, sondern der neue wollte eingenommen werden. Also wie ein Kind, ganz neue Erfahrung, ein Leben, das es zuvor nicht gab und darin sollen wir ein ungetrübtes Verhältnis zu Gott, dem Vater, haben. Ihr Kindlein, Kindlein. Auch der Apostel Petrus schreibt ja in dieser Weise an die Gläubigen in 1. Petrus 2, Vers 2, wo er davon spricht, nun entdeckt das neue Leben. Ja, ich lese mal in Vers 1 da, zu, so legt ab alle Bosheit, allen Betrug, des altes Leben, Heuchelei, Neid und Afterreden und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch als die jetzt geborenen Kindlein. Ganz neu. auf dass ihr dadurch zunehmt, dass ihr aus den Kinderschuhen des geistlichen Lebens herauswachst, Jünglinge, Väter werdet, Erwachsene werdet, ja? Aber zunächst Kinder des Vaters. Denn in 2. Korinther 5, Vers 17 spricht ja der Apostel Paulus davon, ist jemand in Christo, dann ist alles neu. Er ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Wir reden nicht mehr von dem Alten, sondern wir reden von dem Neuen. Das sind Kindlein. Kindlein, die auf einen ganz neuen Weg gesteckt und gesetzt sind. Und auch in diesem Johannesbrief, Johannes sagt ja in Kapitel 3, Vers 14 dann, da kommen wir ja auch noch hin, aber ich greife das mal vor, wo er sagt, wir wissen doch, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Das heißt zwei verschiedene Dinge. Vorher waren wir tot. Und jetzt entdecken wir das neue Leben. Das ist was ganz anderes. Ein Leben, was wir überhaupt nicht kannten. Denn wir haben plötzlich Liebe zu den Brüdern, zu denen, die auch im Leben stehen, zu solchen, die wir vorher gar nicht mochten, mit denen wir gar nichts zu tun haben wollten. Aber weil die jetzt auch an denselben Heiland glauben, plötzlich lieben wir die. Versteht ihr? Das ist das Neue. Neue Kreatur. Und im Römerbrief erinnert der Apostel Paulus ja auch, ja, wollen wir denn wieder dem alten Menschen leben? Nein, wir wollen das Neue entdecken. Da sagt er hier in Römer 6, Vers 2, wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch abgestorben sind? Das wollen wir doch nicht. Wir wollen das neue Leben kennenlernen. Also Johannes sagt ganz deutlich in den ersten Versen, schaut, wir reden von dem, was wir erlebt haben. Schaut, wir reden von dem, was uns in einen anderen Zustand versetzt hat. Und wir sollen in diesem Zustand und dürfen in diesem Zustand bleiben. Und dieses neue Leben soll nicht erneut belastet werden von der Rückschau in die Welt und von dem Sündigen, was wir manchmal vielleicht noch gerne tun wollen. Meine lieben Kindlein, ich schreibe euch das, dass ihr nicht sündigt. Nicht sündigt. Also hier wird auch angesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, wachsam sein zu können und erkennen zu können, ob etwas Sünde ist oder nicht. Ich habe euch das geschrieben, dass ihr das nicht macht. Ihr sollt den guten Zustand bewahren, die Verbindung zum lebendigen Gott. Die Seligkeit ist ja ein Zustand, der unbedingt festgehalten werden muss. Es gibt keinen größeren und besseren Glückszustand als die Seligkeit in Jesus Christus. Und nicht einen besseren, ein besseres Verhältnis, Familienverhältnis, als die Gemeinschaft der wiedergeborenen Kinder Gottes. Ein besseres Familienverhältnis gibt es nicht. Überhaupt nicht. Dagegen verblasst das Familienverhältnis der Menschlichkeit. Was natürlich auch gegeben ist, da haben wir ja auch Aufgaben. Ne? Da können wir nicht sagen, interessiert uns nicht mehr, aber es ist untergeordnet. Darum konnte der Herr Jesus ganz deutlich sagen, wer Vater, Mutter, Brüder, Schwester lieber hat als mich, ist mein nicht wert. Das ist untergeordnet. Die neue Gemeinschaft ist übergeordnet. Das ist die echte Familie, die geistliche Familie und eine bessere Familie gibt es nicht, ein größeres Glück gibt es nicht, keine größere Seligkeit. Darum steht ja auch in dem ersten Johannesbrief schon am Ende, ich greife mal wieder einen Vers vor, Kapitel 5, Vers 18, wo es dann heißt, wir wissen, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Das heißt, er begeht nicht absichtlich Sünde. Das heißt nicht, dass er nicht doch in Sünde fallen kann, aber er sündigt nicht mutwillig. Das tut er nicht, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich, der passt auf und der Arge wird ihn nicht antasten. Es gibt verschiedene Ausdrücke an dieser Stelle, der bewahrt sich. Ja, das heißt, er ist befähigt zu kontrollieren, was vor Gott richtig ist und nicht. Und gib dir Acht darauf, das will ich nicht tun. Ich will nicht das Verhältnis mit meinem Heiland stören und auch nicht das Verhältnis mit der neuen Familie, in die ich hineingeboren worden bin. Diesen Seligkeitszustand, dieses neue Leben will allerdings, und das dürfen wir nicht verschweigen, der Satan absolut belasten. Er setzt alles dran, dass wir nicht froh sind im Verhältnis zu unserem Erlöser und dass wir auch nicht froh sind in der Gemeinschaft der Gläubigen. Er setzt uns vieles ins Herz, wo wir uns gerne entzweien sollen, nicht vereinen sollen. Ja, das fängt in den Gedanken an, äußert sich manchmal mit Worten und dann sogar mit der Tat des sich aus dem Wege gehen. Das ist der Satan, der das tun will. Und Johannes wusste das ganz genau. Darum sagt er, ihr Lieben, ich habe euch das geschrieben, ihr Kindlein, damit ihr nicht sündigt, damit ihr aufpasst und dieses Verhältnis zu eurem Erlöser ganz festhaltet. Diesen Seligkeitszustand darf also der Widersacher nicht entzweien, wenn wir in der Engigkeit mit unserem Heiland bleiben. Petrus hat das auch geschrieben. Wir kennen ja diesen Satz in 1. Petrus 5, wo er sagt, der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlingt. Ja, wen will er denn verschlingen? Er verschlingt nicht die Gottlosen, die hat er ja schon. Er will die Gläubigen verschlingen, die er verloren hat. Natürlich will er auch aufpassen, dass möglichst keiner von den Gottlosen gerettet werden wollen. Da passt er auch auf. Die sollen mit allem möglichen Kram beschäftigt werden, damit sie ja nicht dran denken, dass sie sterben müssen, auf dass sie klug werden und so weiter. Ja, der Satan ist Tag und Nacht unterwegs. Er ist schon verurteilt, er ist schon gerichtet, aber noch nicht hingerichtet. Und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und er setzt alles dran, um die Kindlein, die das neue Leben genießen, von diesem fern zu ziehen, wenn möglich ist. Er sucht, wen er verschlinge. Dem, und jetzt sagt Petrus das zu den Gläubigen, dem widersteht. Lasst das bitte nicht zu. Das ist dasselbe, was Johannes hier sagt. Nicht, damit ihr nicht sündigt. Denn der Widersacher wartet nur darauf, dass ihr das tut. Er will euch schwächen, er will euch ein schlechtes Gewissen geben. Ja, er will euch dann so tief runterreißen, dass ihr keine Hoffnung mehr zum Aufstehen habt. Das macht der Satan. Aber das ist nicht nötig. Kindlein dürfen sich an den Vater wenden und dieses Verhältnis pflegen jeden Tag aufs Neue. Johannes will also deutlich machen und daran erinnern, dass ja in Wahrheit jede Sünde zu jeder Zeit im Alten Testament auch ein Blutopfer verlangte. Jede Sünde konnte nur ausgetilgt werden durch Blut, durch nichts anderes. Das heißt doch, dass jede von uns gegen Gott vollbrachte Sünde wieder ein Blutopfer fordern müsste, wenn Jesus nicht alle Opfer in sich vereinigt hätte. Auch dieser Gedanke soll uns ja beschäftigen, jede Sünde ein Blutopfer. Oh, dann will ich doch aufpassen, dass ich nicht sündige, dass ich nicht immer ein Blutopfer herausfordere. Und wenn Jesus doch alle Opfer in sich vereinigt hat, will ich das auch nicht provozieren und sagen, ach, naja, er hat ja für mich alles bezahlt. Dann kommt es nicht so genau drauf an. Nein, wir sollen erinnert werden daran, nicht zu sündigen. Ich lese uns das mal aus 3. Mose 5 und 4, wie das in Israel zuging, was Gott ja verlangt hatte, dass jeder, ob es der einzelne Mensch war oder das Volk war, ob es die Priester waren oder andere, wenn sie gesündigt haben, immer ein Tier opfern mussten. Unschuldiges Tier, ja, opfern mussten. 3. Mose 5, mal die Verse 1 bis 6 und der Vers 6 ist da entscheidend. Der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Kindern Israel und sage, wenn eine Seele sündigen würde, aus Versehen sogar, an irgendeinem Gebot des Herrn und täte, was sie nicht tun sollte, nämlich so der Priester, der Gesalbte sündigen würde, dass er eine Schuld auf das Volk brächte, der soll für seine Sünde, die er getan hat, einen Jungfarren bringen, der ohne Fehl sei, dem Herrn zum Sündopfer. Das muss getilgt werden, ein Opfer muss her und soll den Farren vor die Tür der Hütte des Stifts bringen vor den Herrn und seine Hand auf desselben Haupt legen und ihn schlachten vor dem Herrn. Und der Priester, der gesalbt ist, soll von des Farren Blut nehmen und es in die Hütte des Stifts bringen und soll seinen Finger in das Blut tauchen und damit siebenmal sprengen vor dem Herrn, vor dem Vorhang im Heiligen. Es muss ein Blut fließen. Deswegen Achtung, nicht sündigen. Oder Vers 15 bis 18 im selben Kapitel lesen wir: Und die Ältesten von der Gemeinde sollen ihre Hände auf sein Haupt legen. Auf sein Haupt legen vor dem Herrn und dem Farren schlachten vor dem Herrn. Und der Priester, der gesalbt ist, soll Blut vom Farren in die Hütte des Stifts bringen und mit seinem Finger hinein tauchen und siebenmal sprengen vor dem Herrn vor dem Vorhang und soll von dem Blut auf die Hörner des Altars tun, der vor dem Herrn steht in der Hütte des Stifts, und alles andere Blut an den Boden des Brandopferaltars gießen, der vor der Tür der Hütte des Stifts steht. Stellt euch das mal vor, was Johannes erinnert uns daran, er war ja auch Jude. Und er sagt, stellt euch mal vor, wenn ihr nicht aufgepasst habt im Alter, ihr müsst jeden Tag Opfer bringen. Wenn ihr eingedenk wurde, dass es schon wieder was falsch, immer ein Opfertier für mich geschlachtet werden muss. Ja? Das ist so diese Erinnerung daran, dass wir auch jetzt, wo Jesus das einmalige Opfer wurde, für alle Zeiten genauso vorsichtig mit der Verführungskraft umgehen, dass wir nicht zur Sünde kommen. Denn in Wahrheit müsste jedes Mal ein unschuldiges Tier für mich, für jede Sünde sterben. Im 5. Kapitel heißt es auch in Vers 1 bis 6, wenn jemand so sündigen würde, dass er den Fluch aussprechen hört und Zeuge ist, ja, da geht es um das Schuldopfer. Und da heißt es in Vers 6, ich überspringe das mal ein bisschen, so soll er für seine Schuld dieser seiner Sünde, die er getan hat, dem Herrn bringen, von der Herde ein Schaf oder Ziegenmutter zum Sündopfer, so soll ihm der Priester seine Sünde versöhnen. Und hier eben auch in den Versen 18 besonders in diesem Kapitel. Ich lese mal 17. Wenn jemand sündigt und tut wieder irgendein Gebot des Herrn, was er nicht tun sollte und hat's nicht gewusst, auch das, ja, der hat sich verschuldet und ist einer Missetat schuldig und soll bringen einen Widder von der Herde ohne Fehl, der eines Schuldopfers wert ist, das soll er zum Priester bringen, der soll ihn versöhnen, was er versehen hat und wusste es nicht, so wird's ihm vergeben. Also so gravierend ist eine Übertretung, die bewusste erst recht, aber auch unbewusste. Und hier verstehen wir, dass Johannes dann sagt, Kindlein, das schreibe ich euch, dass ihr nicht sündigt. Denkt daran, zwar in eurem Heiland sind alle Opfer schon präsent. Er muss nicht jedes Mal wie ein Tier geopfert werden, wieder neu geopfert werden, aber ihr sollt so leben, dass ihr das nicht herausfordert. So wie im alten Bund, wo jedes Mal ein Tier geschlachtet werden musste. Der Schreiber des Hebräerbriefes geht ja auch darauf ein. Und er sagt ja ganz deutlich, dass eben in Christus, er ist der hohe Priester geworden, Kapitel 7, Vers 27, der hohe Priester geworden, der einmal für uns dieses Opfer brachte. Ja, ich lese dort mal, denn es musste ein hoher Priester sein, dem nicht täglich, hier ist wieder das Wort täglich, Not wäre, wie jenen hohen Priestern zuerst für eigene Sünden Opfer zu tun, danach für des Volkes Sünden, denn das hat er getan einmal, da er sich selbst opferte. Denn Jesus Christus ist in das himmlische Heiligtum eingegangen. Wäre er nicht in das himmlische, sondern irdische Heiligtum eingegangen, dann müsste er oft geopfert werden. Aber weil er nun ein so vollkommenes Opfer brachte und in das himmlische einging, gilt das ein für alle Mal, auch für die Sünden, die uns noch manchmal passieren. Aber wir sollen aufpassen, dass sie uns nicht passieren, sondern wir sollen wachsam und weise als Kinder des himmlischen Vaters durch die Zeit gehen. Hebräer 9, 25 bis 26. Es ist auch nicht, dass er sich oftmals opfere, gleich wie der hohe Priester geht alle Jahr in das Heiligtum mit fremdem Blut. Sonst hätte er oft müssen leiden von Anfang der Welt. Nun aber am Ende der Welt ist er einmal erschienen, durch sein Eigenopfer die Sünde wegzunehmen. Mit seinem eigenen Blut, was Ewigkeitswert in ihm hatte. Aber Johannes tröstet auch die Gläubigen weiter, die Kindlein, und sagt, wenn es aber nun doch passiert ist, dann denkt bitte daran, dass ihr einen Fürsprecher habt. Einen Fürsprecher. Geht mit diesen Dingen gleich zu eurem Heiland. Lasst es nicht anstehen, sondern geht hin. Er hat sein Blut vergossen, auch für diese Sünde, die dir passiert ist. Er spricht für dich gut. Denn er hat sein Blut nicht nur für dich, sondern auch für die anderen Menschen vergossen. Um diese Gemeinschaft mit Gott durch den Heiligen Geist also pulsierend und lebendig zu halten, sollen wir wissen, dass trotz aller Wachsamkeit täglich manches geschieht, was nicht so in Ordnung ist, dass aber Jesus Christus täglich der Mittler ist und bleibt zwischen dem Vater im Himmel und uns. Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater. Weil das Blut Jesu rein ist und somit ewiges Leben in sich birgt, genügte das eine Opfer zur ständigen Vergebung. Er wurde für jede unsere Sünde belastet und bestraft. Wir lesen ja in Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm. So wie die Tiere im Alten Testament für uns bestraft worden sind. Jedes Tier, was geopfert wurde, wurde bestraft für die Sünde des Menschen. Es musste sterben. So wurde Jesus, ich sage bewusst das Wort, bestraft für jede meiner Sünden, für deine Sünden. Für jedes wurde er bestraft. Er hat Milliarden Tode eigentlich erlitten. So einen Tod, wie er erlitten hat, hat keiner erlitten. Denn es heißt ja im Psalm 22, wilde Fachen haben mich umgeben, Hunde waren da, die ganze Hölle brach auf, ja, um mich herum. Und das war ein schrecklicher Tod. Jede Sünde wurde bedacht in dem Tod Jesu. Und weil er so eine Qualität, würde ich mal sagen, des Opfers hatte, dass jede Sünde getilgt werden konnte, kann er auch jede Sünde unbegrenzt vergeben. Das ist die Ermutigung für die Gemeinde Jesu. Jede Sünde unbegrenzt vergeben. Wenn wir gefallen sind, dann sollen wir aufstehen und sagen, Herr Jesus, jetzt bin ich wieder hier und ich bitte, reinige mich durch dein Blut. Aber es soll keine Sorglosigkeit gegen die Sünde in uns aufkommen, weil der Herr vergeben kann, unbegrenzter Art. Sondern wir sollen täglich und dürfen täglich wachsam bleiben. Wiederum im Römerbrief schrieb er der Apostel Paulus und setzte eine Frage hinzu, was wollen wir dazu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger sei? Das sei doch ferne. Das sei ferne. Das wollen wir einfach nicht. Wir wollen das, was wir als Sünde erkannt haben, ablegen und auch lassen, so wie es Sprüche sagt, nicht, wer seine Sünde bekennt und lässt. Hier geht es ja nicht nur um das Bekennen und Wiederholen und Wiederholungstäter sein, sondern wir sollen aufpassen, dass wir keine Wiederholungstäter sind in dem, was wir erkannt haben, sondern es lassen. Darum eben diese Frage, das sollen wir denn da weitermachen? Nein, das sei ferne. Auch das Wachsambleiben, die Fürsprache Jesu in Bezug auf erneute Reinigung soll darin gesucht werden. Also nicht nur wachsam sein, dass man nicht sündigt, sondern auch wach bleiben, wenn es passiert ist, wieder zu dem Fürsprecher zu gehen. Das soll uns auch nicht zerstört werden und nicht kaputt gemacht werden, damit die geistliche Gemeinschaft mit dem Heiland aufrecht erhalten bleibt. Er, der Herr, vertritt uns nach wie vor bei dem himmlischen Vater und hat alle Schuld getilgt. Er sagt gleichsam, wenn wir gesündigt haben, Vater, für diese Sünde habe ich auch noch mein Blut vergossen. Segne dein Kind. Das ist die Fürbitte, die der Herr für uns tut. Segne dein Kind mit erneuter Vergebung. Das ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Deswegen Kindlein. Kinder, ich schreibe euch das, dass ihr nicht sündigt. Aber wenn ihr doch sündigt und habt gesündigt, wisst, ihr habt einen Fürsprecher. Bitte, bitte. Nutzt das doch für euch. Das Blut der Versöhnung fließt für uns in Ewigkeit fort. Auch das sollen wir wissen. In Ewigkeit fort. Aber wir sollen nicht durch Mutwillen unachtsam sein und die Vergebung immer wieder aufs Neue herausfordern müssen, sondern der Sünde widerstehen. Würde das Blut Jesu nicht alle erneuten Sünden tilgen können, wären wir wieder von Gott getrennt, verloren wie zuvor. Denn wo ist ein Mensch, der nicht sündigt? Es gibt keinen. Auch die Kinder Gottes nicht. Und wenn nicht das Blut Jesu uns reinigen würde, auch da, wo wir wieder gefehlt sind, würden wir in die Verlorenheit wegsinken. Und der Teufel macht das manchmal den einzelnen Gläubigen so klar und sagt, siehst du, da stehst du, bist du verloren, bist verloren. Keine Hoffnung mehr, keine Chance. Auch bei manchen Missionaren hat er das geschafft, vorübergehend, ihnen das deutlich zu machen, dass sie keine Chance haben. Bis sie endlich wieder das ergriffen haben, was die Schrift ihnen sagte, dass der Heiland ihre Schuld vergibt. Und dann wurden sie gesegnete Werkzeuge in Gottes Hand, auch heute in Südamerika. In Römer 8, Vers 26, das soll uns doch stärken, auch in diesem Zusammenhang, wo es ja heißt, ermutigend, der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit auf. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Wir dürfen also bekennen. Oder in Vers 27, der die Herzen erforscht, der weiß doch, was des Geistes Sinn sei. Denn er vertritt die Heiligen nach dem, wie es Gott gefällt. Also wir sollen immer wieder ermutigt sein. Kommt, kommt zu eurem Heiland zurück. Schaut nicht auf die Umstände. Denn die Umstände machen euch nur unruhig drumherum. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Egal, ob sie religiös ist oder nicht religiös. Die vergeht. Die muss uns gar nicht ereifern. Wir haben einen Glaubenskampf zu kämpfen, zu behalten, was wir bekommen haben und mehr noch zu erfahren. Darum geht es. Das andere werden wir nicht ändern, brauchen wir auch nicht, steht uns auch nicht zu. Wir sollen nur einladende Leute sein. Und in Vers 34 von Römer 8 heißt es, die Frage ganz einfach, wer will denn hier verdammen? Niemand kann euch mehr verdammen, wenn ihr Jesus gehört. Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher sitzt zur Rechten Gottes und was tut er? Er vertritt uns. Das ist die Ermutigung, die Johannes hier der Gemeinde, denen, die Jesus aufgenommen haben, sagen und geben will. Die Gemeinschaft mit dem Herrn soll also immer wieder aufgerichtet und hergestellt werden. Niemals liegen bleiben, sondern beten und wieder in die Freude des Herrn eintreten. Um diese Gemeinschaft des neuen Lebens mit Gott zu pflegen und zu bewahren, ist täglich Folgendes nötig, so auf Kurzform gebracht: Wachsamkeit, so wie wir es uns gesagt haben, gegen die Sünde, die uns traurig machen will, und Versöhnung suchen, wo erneute Sünde sichtbar geworden ist. Das ist täglich nötig. Der Versöhnungsdienst mit Jesus ist so stark und umfassend, dass er für die ganze Welt möglich ist. Ich sage bewusst möglich, aber er muss gewollt werden. Der Versöhnungsdienst, denn Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Aber wenn sich jemand anders entscheidet, wer an den Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen. Er wird es nicht sehen, er kriegt das nicht mit, was das ist, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Also, wie diese Lebensgemeinschaft mit Gott im Heiligen Geist ständig vom Vater her aufrechterhalten werden will, ist es auch nötig, dass Kinder es vor dem Vater genauso tun. Ständig versöhnt zu sein mit ihm. Und somit aus dieser Versöhnung, und das ist das Herrliche, versöhnt sein zu können mit dem Nächsten. Das ist überhaupt ein Wunder, dass das möglich ist. Was können einem Menschen manchmal so alles antun? Mit Worten oder mit Taten? Und doch kann ich, weil der himmlische Vater in Christus mich mit ihm versöhnt hat, kann ich auch versöhnlich leben. Und das meint der Herr Jesus in Lukas 6, Vers 37b, vergebt, dann wird euch auch vergeben. Das ist möglich, absolut, nichts anstehen lassen. So ihr aber nicht vergebt, kann euch doch auch nicht vergeben werden. Dann bleibt ihr einfach traurig. Versöhnlich sein, auch wenn der andere das vielleicht noch gar nicht will. Ich bin so dankbar über diese Freiheit. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass der andere mit mir Frieden hat oder will, sondern ich darf selber Frieden haben, auch wenn der das nicht will. Und ich darf ihm friedvoll begegnen, auch wenn er das nicht will. Das ist ein Geschenk. Das kann man nicht machen. Ansonsten guckt man den anderen nur einmal grimmig an, ach, der schon wieder. Ja? Nee, das braucht man dann gar nicht mehr. Das sollen wir doch genießen. Ich darf frei sein. Ich darf vergeben, auch wenn der andere noch gar nicht darum gebeten hat. Für mich ist die Sache schon klar. Vergeben. Natürlich, für ihn hoffe ich, dass er auch sagt, tut mir leid, damit er auch frei wird. Aber ich selber muss meine Freiheit nicht beschränken lassen. Denn das Ziel der Gemeinde untereinander ist diese von Jesus bestimmte und im Gebet ausgesprochene Einheit. Er will, dass alle, die an ihn glauben, eine Einheit bilden. Die kann man ja nicht machen, nicht? Kann man nicht organisieren. Diese Einheit ist ein Organismus durch den Heiligen Geist. Darum steht das hier in Johannes 17, Vers 20 und 21. Ich bitte nicht allein für sie, also für die Jünger, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins sind. Da werden sie dann plötzlich eins, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Das ist also das Wesen und Leben auch der Evangelisation. Die Worte allein überzeugen nicht, sondern die Beobachtung, wie wir als Kinder Gottes leben. Wir haben gerade am Anfang des Glaubenslebens haben wir viel Briefe geschrieben an unsere Verwandten und so weiter und haben gesagt, was da alles drinsteht, wie sie auch leben müssten und haben dies und jenes. Ach, hat alles nicht genützt. Genutzt hat nur, dass wir einfach bei dem blieben, was wir gelernt haben. Und dann kam so ein, zwei Jahre später, aha, ja, macht mal weiter so. Da braucht man gar nichts mehr erklären, sondern wir wurden vielleicht sogar gefragt darum, warum wir so und so leben. Sie haben einfach nur gesehen, das redete lauter als unsere Briefe und unsere Worte. Und wir sind so dankbar, dass auch da in der Familie und in dem Verwandtenkreis so manches Zeugnis aufblühte. Einfach nur durch die Beobachtung. Weil sie sehen, wie leben Kinder Gottes, wie reden sie, wie vergeben sie, sind sie in der Freude, bleiben sie in der Liebe, können sie was tragen und so weiter. Das haben die alles dann beobachtet. Und dann haben sie ihr Zeugnis gegeben. Und dann kamen sie plötzlich mit Erkenntnissen raus. Ja, wir haben ja auch mal hier wir gehen in diese Gemeinde und in jene und wir haben ja auch das gelesen und dann bin ich enttäuscht über dem, was, dass man das nicht so tut. Das haben die von ganz selber geredet plötzlich, ohne dass wir was sagen mussten. Und das will der Herr uns schenken. Ja, deswegen nochmal diese beiden ersten Verse im zweiten Kapitel, die wir gelesen haben. Seelsorgerlicher Brief für die Gläubigen. Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist. Derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das ist Geborgenheit. Und darin geht es immer wieder voran durch diese Zeit, egal was um uns herum passiert. Soweit zu diesen zwei Versen. Ist ein spannender Brief der Seelsorge für unser Leben. Kann uns nur froh machen und erinnern daran, wo wir hingehören.